Jeder spricht über Schönheit, aber fast niemand ehrlich darüber. Das wollen wir ändern. Wir stellen die Fragen, die sich sonst kaum jemand zu fragen traut und geben ehrliche Einblicke in eine Welt, über die oft nur oberflächlich gesprochen wird. Willkommen bei Aesthetic Insights, dem Podcast, der hinter die Kulissen der modernen ästhetischen Medizin blickt. Gespräche, die unter die Haut gehen, mit führenden Expertinnen und Experten des Kurzbari-Zentrums. Mein Name ist Viktoria Eineter. Schön, dass Sie heute dabei sind. Herr Dr. Grill, es gibt Menschen, die erinnern sich nicht an den Moment, wo sie schöner wurden, sondern an den Moment, wo sie sich plötzlich nicht mehr verstecken mussten. Und erstaunlich oft beginnt diese Geschichte an einem Ort, den viele unterschätzen, nämlich der Nase. Eine Rhinoplastik verändert nicht nur das Gesicht, sondern auch ein Leben. Darüber sprechen wir heute, über den sogenannten Confidence-Effekt. Vielen herzlichen Dank, dass Sie wieder bei uns sind.
Sehr gerne, freue mich auch.
Herr Dr. Grill, ganz provokant gefragt, kann eine Rhinoplastik wirklich ein Leben verändern?
Die Antwort ist grundsätzlich ja, wenn das Leben durch die Nase beeinträchtigt war, würde ich jetzt mal sagen. Weil wenn man kein Thema damit hat, mit der Nase, wie sie aussieht, wenn man dadurch nicht belastet ist, dann wird eine Operation einen nicht vorwärts bringen. Ja? Aber es ist sehr häufig zu beobachten oder fast immer zu beobachten, dass die Menschen sozusagen Lasten ablegen, die sie oft lange Zeit mit sich herumgetragen haben. Und dann stehen sie plötzlich mit mehr Selbstbewusstsein da und es ändert sich etwas, also wie sie auftreten. Man kann das wirklich, wirklich immer beobachten und das ist was Schönes. Also Antwort ist eigentlich ja.
Das heißt, Sie beobachten auch manchmal nach Nasenoperationen, dass der Patient größer wirkt oder leichter durchs Leben geht oder wie kann man sich das vorstellen?
Es sind so unterschwellige Sachen oftmals oder so Dinge, die man vielleicht auch nicht, wenn man nicht weiß, worauf man schauen soll, beachtet, aber ich sehe oft, die Haare sind ein bisschen anders, das Make-up ist ein bisschen anders, vielleicht weniger, weil es früher sehr viel war, oder ein bisschen mehr, weil man sagt, vielleicht fühle ich mich wohler, ich mache ein bisschen mehr mit mir, der Kleidungsstil ist manchmal anders, also es sind so kleine Dinge, die mir wieder auffallen, ein bisschen mehr Lächeln auf den Lippen. Gibt's auch immer wieder auch, ja. So, also die Freude hält auch über Monate an. Und ich sehe die Patienten ja nicht nur eine Woche nach der Operation, sondern auch ein Jahr danach, zwei Jahre danach. Und, das strahlen die einfach irgendwie anders aus, dieses Selbstbewusstsein.
Das heißt, dieser Confidence-Effekt, über den ja viele auch gerade online sprechen, macht nicht einfach nur schöner, sondern man fühlt sich freier. Kann man das so?
Genau, und dadurch wirken die Menschen vielleicht auch schöner, weil sie sich freier fühlen und nicht so zurückgezogen sind, bedrückt sind vielleicht auch. Manche überspielen das vielleicht auch, diese Bedrücktheit, aber innerlich ist es doch etwas, was immer wieder so ein wenig brodelt und einen zögern lässt. Und da kommen die Leute für mich gefühlt oft mehr sich heraus dann auch. Ja? Mit mehr Selbstbewusstsein zum Beispiel auch.
Sie operieren ja wirklich schon sehr lange und haben ganz viel Erfahrung. Wie lange würden Sie sagen, warten die meisten Patientinnen und Patienten, bis sie dann zu Ihnen kommen?
In der Regel sind es Jahre. Wenn jemand kommt und sagt, ich denke seit einer Woche über meine Nasenoperation nach, dann bin ich ein bisschen kritisch und vorsichtig. nicht, weil man jahrelang darunter leiden muss, aber es ist typisch, dass man das lange mit sich herumträgt. Und das kann früh beginnen, also meistens irgendwo in der Pubertät oder in der Jugend vielleicht oder im Erwachsenwerden. Wenn jemand erst mit 50 sagt, so, ich bin mit meiner Nase jetzt nicht zufrieden, muss man auch etwas vorsichtig sein, weil wenn man sein ganzes Leben lang damit zufrieden war, dann stecken vielleicht andere Gründe hinter diesem Veränderungswunsch. Und die kann man mit der Operation vielleicht nicht richtig behandeln oder adressieren.
Ja. Wie gehen Sie da vor in so einem Fall? Sprechen Sie explizit oder versuchen bei der Patientin oder beim Patienten da herauszukitzeln, um was es wirklich geht in dem Fall?
Natürlich das Gespräch, das jetzt vielleicht 45 Minuten dauert, kann nicht die komplette Geschichte des Patienten mir geben und ich kann nicht jeden psychologischen Winkel quasi ausleuchten, den ich dafür wissen muss. Aber ich frage schon, Seit wann beschäftigt Sie das Thema? Wie lange denken Sie darüber nach? Natürlich, was stört die Patienten, muss ich wissen. Warum ist es erst jetzt, wenn vielleicht Sie sagen, ja, jetzt bin ich 40, aber seit ich 15 bin, denke ich darüber nach. Was sind die Gründe, warum es bisher noch nicht stattgefunden hat? Und das können verschiedene Gründe sein. Das kann sein, weil ich es mir damals nicht leisten konnte oder weil es im Leben nicht gepasst hat, weil ich Ausbildung gemacht habe, weil ich Kinder bekommen habe. Es hat keinen Platz gehabt. Jetzt habe ich Zeit dafür, jetzt möchte ich es gerne machen. Und das kommt durchaus häufig auch vor. Aber das muss man herausfinden, was die Gründe sind. Wenn man sagt, ich bin jetzt 50 und leider geschieden und im Job läuft nicht so, jetzt möchte ich mir die Nase operieren lassen, damit es besser wird, dann ist das nicht der richtige Weg eigentlich dafür. Aber das kann man natürlich im Gespräch schon herausfinden.
Ist es nicht auch so, dass die Nase sich im Laufe eines Lebens verändert, mitwächst?
Tut sie auch. Deswegen ist es auch so, dass wir generell Operationen an der Nase nicht zu früh machen sollen und dürfen. Das heißt, man muss zumindest mal erwachsen sein dafür, weil in der Jugend ändert sie sich, in der Pubertät, im Erwachsenwerden. Es gibt auch Patienten, die sind jung und sagen, ja, seit ich 12 bin, stört mich das schon. Kann es manchmal geben auch, ja. Aber trotzdem, man muss warten, die Menschen müssen auch reifen, man muss erwachsen werden auch, damit man seine Entscheidungen auch quasi richtig treffen kann, idealerweise. Aber die Nase ändert sich auch, das heißt, sie muss schon ausgewachsen sein. Sie ändert sich aber trotzdem auch weiter im Laufe des Älterwerdens. Das heißt, die Nase sieht mit 50 immer anders aus, als sie mit 20 aussieht. Und da gibt es dann Grenzen, was das Erreichbare durch die Operation auch betrifft. Also auch da muss man gewisse Dinge respektieren, auch als Patientin oder als Patient, wenn man sich das wünscht in dem Alter, dass manches vielleicht nicht mehr so möglich ist, wie es vor 20 Jahren möglich gewesen wäre. Und ich sage auch den Patienten, wenn sie sich dann operieren lassen, wenn sie jung sind, wie schaue ich denn aus, wenn ich dann älter werde? Wird die Nase dann wieder lang oder groß? Da muss ich sagen, ich weiß es nicht genau, weil jeder altert etwas unterschiedlich, aber auch das restliche Gesicht wird mit 50 anders aussehen als mit 20. Das heißt, ja, es findet etwas statt. Aber nicht, dass ein Höcker wieder wächst oder dass sie wieder lang wird. Die Haut ändert sich, man bekommt manchmal dünnere Haut, manchmal wird sie ein bisschen dicker und das lässt die Nase anders wirken.
Aber das ist total interessant, da würde ich gerne nochmal einhaken. Das heißt, es kommen explizit Patientinnen und Patienten zu Ihnen und sagen, also meine Nase schaut jetzt, ich bin 50, schaut jetzt anders aus, ich hätte jetzt gern meine Nase wieder als 20-Jähriger oder Jährige.
Das kann es geben, wobei sie auch sagen, na, mit 20 hat es mir auch nicht so gut gefallen, aber ich hätte sie gern.
Einmal neu bitte.
Hätte sie gern schmäler, dünner, kleiner. Und das ist gerade, wenn die Haut etwas gereift ist, manchmal tatsächlich etwas schwieriger, weil wir schneiden ja bei einer Operation nicht die Haut weg. Wir formen das Knorpelgerüst, das Knochengerüst und die Haut muss sich wie ein Kleidungsstück anlegen. Und das tut sie, wenn sie etwas älter wird und nicht mehr so elastisch und spannkräftig ist, etwas schlechter. Und wenn sie dicker ist, nochmal schlechter. Das heißt, da kann man einfach nicht alle Wünsche erfüllen. Und deswegen in der Beratung ist das wichtig, das auch klar zu kommunizieren. Ja, aber das gibt es, ja, dass Menschen die Altersveränderung der Nase weghaben wollen. Das kann ich aber nicht immer machen.
Mhm. Nun könnte man ja jetzt sagen, die Nase ist jetzt kein größeres Körperteil an sich. Aber Sie haben schon den Eindruck, dass es emotional sehr belasten kann, obwohl das nur ein kleines Merkmal des Gesichtes ist.
Durchaus im Gesicht am meisten, was die emotionale Belastung betrifft. Weil es oftmals, glaube ich, zumindest von Anfang an nicht gepasst hat für die Menschen. Es ist nichts, was jetzt mit dem Älterwerden direkt auftritt in der Regel. Dadurch trägt man das sehr lange mit sich herum, dieses Thema. Eben wie schon gesagt, viele Jahre brauchen die Patienten, bis es zu einer Operation dann noch kommt. Das heißt, es sind auch nicht alle 18, die das machen lassen. Viele Patienten sind 25, 30, 35. Es vergeht schon ein Zeitchen dann auch. All diese Jahre tragen sie das mit sich herum, verstecken sich manchmal oder tun bewusst Fotos meiden und solche Sachen. Und das kann im Alltag schon ein Thema sein und ja, dann in dem Fall auch emotional.
Weil sie das Verstecken angesprochen haben, ich kann mir vorstellen, das ist für die im Laufe der Jahre auch gar nicht so einfach. Wie machen die das? Also was gibt's da für
eine Brille aufsetzen ist zum Beispiel ganz typisch. Also viele sagen, ich trage die Brille vorwiegend auch, um die Nase zu verstecken. Fotos vermeiden, was heutzutage nicht mehr so leicht ist, weil jeder hat ein Handy, überall wird ein Foto geschossen, mache ich schnell mal wo drauf dann schnell noch die Schokoladenseite hergezeigt, damit es halbwegs okay ist. Es gibt immer eine bessere und eine schlechtere Seite der Nase. Ich habe auch Patienten, die mir erzählen, wenn irgendwer ein Foto von mir macht, ich gehe hin und lösche das. ist jetzt nicht toll unbedingt, ja, aber so einen Stress haben die manchmal auch.
Ja, das klingt wahnsinnig belastend, muss man ehrlich sagen.
Dadurch, weil es in so ein Alltagsthema ist, Fotos zu machen, sich auch selbstständig zu sehen, weil wir haben überall Spiegel, man hat das Handy oft in der Hand, man sieht sich selbst. Man kann es einfach nicht ausschließen, dieses Thema. Und das macht es eben auch belastend.
Haben Sie das Gefühl, dass sich das im Laufe der letzten Jahre der Zulauf auch massiv verstärkt hat, eben aufgrund den Dingen, die Sie vorher gerade angesprochen haben?
Ich glaube, so wie der Wunsch generell gut auszusehen, der jetzt nicht eine Erfindung der Neuzeit ist, war das immer schon da. Nase, andere Körpermerkmale, die man vielleicht je nach Schönheitsidealen, in welchen Zeiten noch immer, als nicht ideal empfunden hat. Ich glaube nicht, dass es mehr geworden ist in dem Sinne. Es ist vielleicht akzeptierter, wird bewusster gemacht, öffentlicher vielleicht auch und nicht mehr so eine Geheimniskrämerei, wie es vielleicht mal vor 30 Jahren war. Deswegen kommt es einem vielleicht auch ein bisschen häufiger vor. Aber die Wünsche, glaube ich, gab es damals wie heute.
Und dass die Zielgruppe eventuell jünger geworden ist?
Mag sein, kann man wahrscheinlich auch vielleicht in verschiedenen Studien herausfinden, ob das denn so wäre. Gibt es vielleicht auch, möglicherweise. Aber da sind wir auch wieder einerseits ein wenig beim Bewusstsein. Ich mache das jetzt einfach, weil es machen ja auch andere. Ich möchte das jetzt ändern. Also man hat auch mehr Fokus vielleicht auf sich selbst, als man das in den 60ern, 70ern hatte. Waren noch andere Zeiten natürlich, ja, und da wurde das jetzt sicherlich weniger akzeptiert in der Breite, wie es heute ist. Auch. Also gibt es, glaube ich, verschiedene Gründe, warum es heute vielleicht wirklich mehr ist auch oder nur scheinbar mehr ist.
Aber wie finden Sie dann heraus, ob jemand eine gesunde Veränderung sucht oder eine Hoffnung, die keine Operation der Welt sozusagen erfüllen kann?
Kann ich jetzt natürlich nicht eigentlich mit einem Satz beantworten. Es ist aber ein gewisses Gefühl, das ich im Gespräch für die Patientin entwickeln muss. Ja, indem ich ihr zuhöre, das ist natürlich wichtig, ihre Geschichte anhöre, was sie beschäftigt, warum sie es beschäftigt. Ich möchte auch immer erfassen, welche Teile an der Nase stören sie, was genau. Ich versuche so eine kleine Liste zu machen, damit auch nicht um zu schauen, was ist besonders wichtig, das muss ich ganz besonders gut machen, sondern einfach mal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was stört diese Person an der Nase? Und wenn sich jemand an sehr vielen kleinen Details stört, die ich selbst vielleicht auch kaum wahrnehmen kann, obwohl ich dafür natürlich ein sehr scharfes Auge habe, dann muss man wiederum ein bisschen kritisch sein vielleicht, ja, was da dahinter steckt dann auch. Ja. Und das ist ein Gespräch, das mich darauf bringt, das zu erkennen. Kann ich alle erkennen, die solche Entscheidungen vielleicht aus richtigen oder auch nicht so ganz idealen Gründen treffen wollen? Nein, nicht immer. Ja, dafür reicht auch die Zeit vielleicht nicht aus. Aber das ist die Basis dafür. Ja.
Und wo ziehen Sie dann persönlich die Grenze, weil Sie vorher auch zum Beispiel junge Patientinnen und Patienten angesprochen haben? Ab wann darf man operieren? Kann man, da gibt es ja so ein, gibt sicherlich auch ein Reglement.
Das ist auch gesetzlich in Österreich auf jeden Fall und auch in anderen Ländern klar geregelt. Man muss volljährig sein für eine ästhetische Operation. Es gibt nur gewisse seltene Ausnahmesituationen, wo man so eine Operation, eine ästhetische Operation, auch schon in jüngeren Jahren machen darf. Also zum Beispiel zwischen 16 und 18, wenn man eine zum Beispiel eine sehr, sehr große Brust hat, die wirklich über die Maßen groß ist und sehr auffällig ist und ein junges Mädchen sehr stark darunter leidet, dann kann man das mit gewissen Vorbereitungen, gewissen anderen Fristen, die es sonst so gibt für Aufklärungsgespräche, auch in jüngeren Jahren, also bevor man 18 ist, durchführen. Es ist aber nicht die Regel, ja, aber es ist streng reglementiert zumindest, sagen wir es mal so. Aber ab 18 ist es jetzt aus gesetzlicher Sicht in Ordnung und erlaubt auch. Und man sollte es auch medizinisch nicht früher machen, weil es eben schon so sein sollte, dass die Nase fertig ist, im Sinne von erwachsen auch geworden ist und ausgewachsen ist. Genau. Und das muss man beachten. Da gibt es eine Grenze nach unten sozusagen. Eine andere Grenze wäre, wenn ich das Gefühl habe, die Person ist nicht reif dafür, jetzt im Sinne des Erwachsenseins auch, das muss jetzt nicht mit 18 sein, man kann auch mit 25 noch nicht ganz reif sein, in seinen Entscheidungen, die man für seinen Körper trifft, das bezieht sich aber vielfach auch auf die Erwartungen, die man dann an die Operation stellt. Eben, wenn jetzt eine Patientin kommt, und hatte ich auch schon, die sagt, das ganze Unglück meines Lebens kommt von meiner Nase, wenn sie nicht so aussehen würde, wie sie aussieht, wäre ich Supermodel und alle würden mich lieben und es wäre alles toll. In dieser in dieser exakten Wortwahl habe ich das auch gehört, dann muss ich sagen, da gibt es auch eine Grenze. Das ist nicht die richtige Begründung für die Nasenoperation und das Leben wird sich dadurch nicht auf diese Art und Weise ändern. Das heißt, da gibt's
das heißt,
auch,
man muss auch manchmal Träume zerstören.
Man muss auch manchmal Nein sagen, ja. Und vielleicht Träume zerstören, also ja, mag sein. Nach oben hin im Alter gibt es auch gewisse Limitierungen, wie ich vorhin schon so ein bisschen erwähnt habe. Da ist es einfach manchmal schwieriger oder nicht mehr alles möglich dann auch. Also die Patienten glauben zwar, dass vieles möglich ist, aber es ist definitiv niemals alles möglich bei einer Nasenoperation oder generell bei ästhetischen Operationen. Aber nachdem auch jeder unterschiedlich altert, kann man es nicht ganz sagen. Meine älteste Patientin mit einer Nasenkorrektur war 72 auch. Auch da kann es ein Thema sein, aber nicht, weil man so lange gewartet hat, sondern weil sie eine funktionelle Operation hatte, die nicht gut gelaufen ist und sie dann plötzlich anders ausgesehen hat, als sie ihr Leben lang es gewohnt war, oder eine Verletzung hatte und sie plötzlich anders aussieht. Das habe ich auch gehabt, auch schon. Da kann man das schon machen. Aber auch da gibt es Grenzen, ganz einfach.
Das heißt, als Chirurg muss man dann trotzdem irgendwann mal vielleicht auch enttäuschen und auch mal Nein sagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Das ist richtig. In erster Linie dann, wenn die Erwartungen an die Operation, an das Ergebnis von mir nicht erfüllbar sind. Ja. Das ist mein Job natürlich in der Beratung, den Patientinnen das zu vermitteln, wo sind die Grenzen, nicht nur was kann ich machen, sondern was kann ich auch nicht machen. Idealerweise sollten es die Patienten auch verstehen. Nicht immer schaffe ich es, glaube ich. Also manche wünschen sich trotzdem oder haben in der Vorstellung dann doch das kleine Barbie-Näschen mit 55. Nur ja, das geht sich nicht immer aus. Ja, da dürfen wir einfach nicht enttäuschen. Ja, das ist für niemanden dann eine befriedigende Situation, wenn wir dann groß operieren und dann doch nicht dort ankommen, wo wir wollen.
Was berührt Sie persönlich mehr? Ein technisch perfektes Ergebnis? Oder wenn jemand zu Ihnen sagt, ich denke jetzt zum ersten Mal seit Jahren nicht mehr jeden Tag an meine Nase?
Na, aus emotionaler Sicht natürlich ist es schön zu sehen, wenn die Menschen ihre Lasten ablegen. Also man, wie ich auch gesagt habe, es ist schön zu sehen, sie kommen selbstbewusster rein, ein bisschen aufrechter, achten mehr auf sich, und das ist schön, das zu sehen, wenn Menschen mehr aus sich herauskommen können und eben diesen Druck, den sie sich natürlich selbst auferlegt haben, nicht absichtlich, halt ablegen können. Natürlich habe ich auch meinen chirurgischen Blick drauf, ja, und ich suche schon immer wieder auch nach den, ja, leider Gottes, Fehlern, die es auch immer wieder gibt, die ich immer sehe, weil ich natürlich auch mich selber verbessern muss. Das heißt, Perfektion ist natürlich das Ziel, die Frage ist immer, ob sie erreichbar ist, ja. Für mich persönlich, rein aus technischer Sicht, aus chirurgischer Sicht, freue mich schon, wenn es gut geworden ist. Ja.
Gibt es persönlich auch Ergebnisse, wo Sie sagen, das ist jetzt die beste Nase, das ist noch besser geworden, als ich es mir erwartet hätte?
In dem Sinne manchmal besser als erwartet, wenn es eine sehr schwierige Ausgangssituation war, wo ich mir denke oder wo man weiß, es wird wahrscheinlich eine Limitierung geben. Ja, beispielsweise ein-, zweimal voroperiert, die Nase sehr vernarbt, sehr deformiert. Das ist manchmal nicht so leicht, das wieder sozusagen perfekt hinzubekommen. Und manchmal muss man sagen, 80% Verbesserung, mehr wird nicht drinnen sein. Kann trotzdem wertvoll sein und gut sein, aber es gibt dann einfach Grenzen. Und wenn ich dann noch besser lande, dann freue ich mich natürlich sehr drüber. Würde ich jetzt behaupten, ich finde jede Nase perfekt, die ich gemacht habe? Nein, da muss ich ehrlich sagen, finde ich nicht. Ich finde immer irgendetwas, das mich stört, ja. Mich persönlich, nicht, dass es jetzt ein Gespräch mit dem Patienten ist, aber das geht in meinem Kopf dann so rum, wo ich dann analysiere, ja, hier, da könnte noch ein bisschen besser sein. Was mache ich anders, um es noch besser zu machen? Und das versuche ich dann natürlich dann umzusetzen. Aber
das können Sie gar nicht abschalten.
Leider nicht. Das macht das Leben manchmal schwierig. Ich bin nicht sicher, ob ich es schaffe. Schön wär's.
Sie haben ja vorher diesen Trend zu der Barbie-Stupsnase angesprochen. Mhm. Würden Sie trotzdem sagen, dass die beste Nasenkorrektur am Ende die OP ist, die man kaum bemerkt?
Ja, eigentlich schon. Wobei es durchaus immer auch eine Geschmacksfrage ist. Also manchen steht die Barbie-Nase vielleicht, weil sie Typen dafür sind. Und manche würden ganz eigenartig oder anders oder nicht passend aussehen. Das heißt, natürlich kann die Barbie-Nase auch die Barbie-Stupsnase gut sein. Warum auch nicht? Ja, deswegen, jede Nase ist doch durchaus individuell, wie jedes Gesicht auch individuell ist. Für mich persönlich trotzdem, sie muss ins Gesicht passen. Ob es jetzt diese oder jene Variante ist, ist gar nicht so wichtig für mich. Es muss passen.
Wir leben ja wahrscheinlich in der ersten Zeitgeschichte, in der Menschen sich permanent sehen, ihr eigenes Gesicht betrachten, sei es in Zoom-Calls, Video-Calls oder die Frontkamera am Handy. Mhm. Hat das unsere Beziehung zur eigenen Nase verändert?
Es ist, glaube ich, präsenter geworden, weniger abschaltbar, wie das vielleicht früher war. Ich glaube auch generell, dass die Menschen vor 30 Jahren genauso ihre Themen mit dem Aussehen der Nase auch hatten, wie es heute ist. Aber man konnte es, glaube ich, leichter mal ausblenden. Deswegen fiel es den Menschen vielleicht leichter, damit zu leben. Der Wunsch, glaube ich, nach Veränderung oder die Belastung ist, glaube ich, unwesentlich größer geworden. Aber es ist schwieriger geworden, damit umzugehen, glaube ich.
Glauben Sie auch, dass es schwieriger geworden ist für die Patientinnen und Patienten, wenn sie die ganze Zeit damit konfrontiert sind?
Na, absolut, natürlich. Wenn es
das haben Sie da deswegen andere, konkretere Vorstellungen als noch vor 10 Jahren zum Beispiel?
Gut, da fehlt mir das Alter, um zu sagen, wie das vielleicht vor 20, 30 Jahren war. Oder vor 5 Jahren, das weiß ich so. Ich mache schon ein paar Jahre länger. Aber es ist gemischt. Also manche Patientinnen sagen, hier, so hätte ich das gerne, das würde mir gefallen, Beispielbilder, was ich nicht schlecht finde, weil ich dann auch sagen kann, okay, ich verstehe, so wird es trotzdem nicht aussehen, weil die Ausgangssituation eine andere ist. Und manche sagen nur, ja, mich stört der Höcker, der Rest soll einfach passen, ja, es soll harmonisch sein. Die sind da unspezifischer. Also auch da sind die Menschen in ihren Charakteren, Wünschen, Vorstellungen ganz unterschiedlich.
Also das ist total interessant. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass Sie sagen, dass Sie dankbar sind, wenn Patientinnen und Patienten mit Bildern kommen. Aber ist es nicht so, im Alltag ist heutzutage jeder auch mit Filtern konfrontiert. Mhm. Und wenn ich jetzt mein Gesicht die ganze Zeit nur gefiltert sehe oder meine Fotos, die ich schnell mache von mir, bearbeite, dass ich dann eher den Wunsch verspüre, sozusagen mir das operativ richten zu lassen?
Mag durchaus sein. Ja, also ist doch bestimmt so. Dass wir vieles, was wir online sehen, nicht für bare Münze nehmen dürfen, ist es uns allen bewusst. Trotzdem ticken wir Menschen, glaube ich, so, dass wir es vergessen. Ja. Geht auch mir so, wenn ich on Social Media vielleicht die Ergebnisse von anderen Chirurgen irgendwo auf der Welt mir anschaue, dann denke ich mir, oh, das ist schon gut. Ja. Wie kann der das so gut? Ich weiß aber auch oft, dass sie nicht die Realität sind, weil das Licht ist optimal. Auch die Bilder, die Patienten von sich dann für diesen Chirurgen oder die Chirurgin zur Verfügung stellen, sind optimierte Bilder. Und dann klickt man ein paar durch und denkt sich, ja, gut. Ah, am 10. Bild, da ist ein ziemlich großer restlicher Höcker noch da. Aber auf 9 Fotos war nicht sichtbar und es ist trotzdem wahrscheinlich eine zufriedene Patientin. Selber nimmt man aber nur die Perfektion wahr, nicht den Makel, den blendet man aus und denkt sich, es muss alles perfekt sein. Das heißt, ja, damit kämpfen wir alle, glaube ich, irgendwo ein wenig. Auch die Patienten, klarerweise. Auch im Gespräch dann nach der Operation ist das hin und wieder ein Thema, weil sie auch die Vorstellung wieder der perfekten Nase haben, den perfekten Klo, die perfekten Lichtblitze, die da und dort sind. Alles konturiert und strukturiert und man blickt in den Spiegel mit dem schlechten Badezimmerlicht und sieht nichts aus. Und das kann natürlich irgendwo ein bisschen deprimierend sein. Also das heißt, Licht spielt eine große Rolle bei Bildern, wie wir alle wissen. Das ist hin und wieder ein Diskussionsthema, Gesprächsthema. Aber ja, dem muss man mit Realismus begegnen.
Glauben Sie, dass Social Media unser Schönheitsideal verändert hat? Also weg von Individualität hin zu einem Einheitsbrei?
Vieles sieht sehr ähnlich aus. Das stimmt. Also das individuelle mag vielleicht ein bisschen verwaschener werden, verschwommener werden, mag sein. Die Antwort ist einfach ja. Glaube ich schon.
Ja, früher wurde ja auch über Nasen-OPs ja auch weniger gesprochen. Ja. Jetzt ist es ja de facto so, dass viele prominente Persönlichkeiten offen damit umgehen, das hinaustragen. Glauben Sie, dass das was verändert hat? Also, dass man offener mit dem Thema einfach gesellschaftlich umgeht mittlerweile?
Ja, weil es einfach den Leuten und den Menschen schon den Weg zur Operation eigentlich vielleicht erleichtert, statt viel Zeit damit zu verbringen, darüber nachzudenken, sich nicht zu trauen. Was einerseits natürlich wiederum gut ist, weil man sozusagen leicht aus sich herausbrechen kann und sich von Lasten lösen kann. Soll natürlich aber auch nicht so motivierend sein, dass jeder jetzt sagt, gut, ich brauche eine Operation, ich mache das, optimieren, optimieren, optimieren. Ist auch nicht gesund. Aber betrachten wir es mal positiv, es ist die Entwicklung der Zeit, man kann offen über Dinge sprechen und das ist immer gut, würde ich sagen.
Beobachten Sie auch, dass der Druck gestiegen ist, sich mit anderen zu vergleichen?
Ist jetzt wiederum die Frage, mit welcher Zeit wir es vergleichen, ja. Der letzten Jahrzehnte. Ja, wahrscheinlich schon. Das glaube ich schon, dass das ein durchaus auch belastendes Thema sein kann. Selbst nach einer Operation heißt es nicht, dass man frei von Sorge dann sein kann. Also, weil wenn man trotzdem den Stress, den man hat im Vergleich mit anderen nicht ablegen kann, dann wird die Nasenoperation einen auch nicht, nennen wir es mal so, vollständig befreien von diesen Zwängen, die man leider Gottes heute leicht sich einfängt.
Warum, würden Sie sagen, ist Zurückhaltung in der Rhinoplastik oft die größere Kunst als eine radikale Veränderung?
Naja, ich würde die Frage vielleicht ein bisschen anders stellen eigentlich. Eine Nasenoperation ist in der Regel immer eine radikale Veränderung. Ja, man sieht eigentlich anders aus, weil wir einen Teil des Gesichtes verändern auf eine Art und Weise, wie er nie zuvor war. Das heißt, eigentlich ist es so, dass die Kunst vielleicht darin liegt, in der radikalen Veränderung ein zurückhaltendes Ergebnis zu erreichen.
Ein Widerspruch bedeutet, in sich.
Ja, eine Nase sozusagen so zu formen, dass sie unauffällig ist und ins Gesicht passt. Wie sieht die Nase idealerweise aus? Unauffällig ist die Antwort. Das heißt, wenn wir mit jemandem sprechen wollen, dann wollen wir in die Augen schauen. Wir wollen nicht auf die Nase schauen. Ja. Wir kommunizieren mit den Augen, nicht mit der Nase so sehr. Das heißt, die Nase soll einfach nur ein kleiner Statist sein, an dem wir vorbeiblicken. Und wenn sie gut ins Gesicht passt, dann ist sie auch ein solcher Statist vielleicht nur. Sie muss nicht auffällig sein, soll sie auch gar nicht. Sie soll kein Blickfang sein. Und so wäre das vermeintliche Ideal. Manche wollen schon, dass man sie ein bisschen sieht, dass sie etwas gemachter oder definierter ist. Aber da sind wir wieder bei den unterschiedlichen Geschmäckern, die alle Menschen haben und was zu jemandem passen kann.
Aber ist es schwieriger, die Nase ganz subtil zu verändern, als sie komplett neu zu formen?
Nicht immer unbedingt. Also kleine Schritte sind manchmal die schwierigeren Schritte. Der Grund ist der, dass wir, wenn wir eine Nase operieren, ja, egal ob das jetzt eine große, kleine Veränderung ist, es ist eine Veränderung, es ist ein der ähnliche Schritt, den ich tue. Es macht jetzt keinen sehr großen Unterschied, ob ich einen großen Höcker oder einen kleinen Höcker an der Nase abtragen muss. Es ist eine Höckerabtragung. Das heißt, die Operation ist vielleicht die gleiche. Wenn wir jetzt aber über Details reden, ich will nur eine ganz zarte Veränderung, dann müssen wir auch wissen, es hängt nicht nur davon ab, ob ich den Knorpel verändere oder den Knochen verändere, sondern es kommt auch darauf an, wie sich die Haut dann anschmiegt, ob das, was ich verändert habe, dann auch sichtbar wird. Das bedeutet, wenn ich einen kleinen Schritt mache, kann es vielleicht sein, weil die Haut sehr dick ist, dass sie gar nicht sichtbar ist. Wenn die Haut sehr dünn ist, kann man ihn sehen. Wenn die Heilung besser stattfindet, kann es gut sein. Wenn sie nicht so gut verläuft, die Heilung, was ein Risiko einer Nasenoperation ist, kann es vielleicht auch nicht merkbar sein.
Das heißt, ein Restrisiko bleibt immer.
Das gibt es sowieso bei jedem Operationen. Daher sind kleine Veränderungen durchaus ein bisschen schwieriger, eigentlich, weil wir das Ergebnis der Operation nicht am Operationstisch sehen. Wir sehen es auch nicht eine Woche danach. Wir sehen es 1 bis 2 Jahre nach der Operation. Und in dieser Zeit muss es reifen und heilen. Und das ist die Schwierigkeit, das zu kontrollieren, um eben nach dieser Fertigstellung der Nase durch den Körper selbst das gewünschte Ergebnis zu haben.
Das heißt, auch der Confidence-Effekt, von dem wir heute sprechen, ist ein schleichender Prozess.
Nicht unbedingt.
Nein?
Der kommt schnell. Weil je nachdem, wie ausgeprägt die Nase verändert wurde oder wie unter Anführungsstrichen schlimm sie vorher ausgesehen hat oder wie groß die Veränderung ist, kann das sehr rasch, also in 3 Wochen nach der Operation, und die Nase sieht natürlich schon nach 3 Wochen anders aus. Die ist nach 3 Wochen schon besser. Sie ist nur noch nicht ganz fertig. Es geht um die Details in diesen Zeiten dann danach zwischen Woche 3 und 1 Jahr nach der Operation. Das heißt, die Lösung ist schon früh da. Außer man hat nur eine sehr kleine Veränderung gewünscht, dann ist es manchmal schwieriger, weil dann sieht man sie vielleicht noch nicht nach 3 Wochen, vielleicht auch nicht nach 3 Monaten, so wie man es gerne hätte. Oder etwas anderes täuscht noch drüber hinweg, sodass man sie noch nicht so gut erkennen kann, weil etwas anderes noch etwas auffälliger ist. Also größere Veränderungen sind eigentlich in dem Sinne vielleicht leichter als kleine Veränderungen und für die Patientinnen und Patienten auch schneller greifbar und motivierender oder stärker im Confidence-Effekt wahrnehmbar.
Weil Sie die Details jetzt vorhin gerade angesprochen haben, gibt es auch Momente, wo Sie explizit gewisse Eigenheiten der Nase erhalten, um ein individuelles, perfektes Ergebnis zu erzielen?
Da muss ich wahrscheinlich nochmal nachoperieren, wenn ich das absichtlich machen würde. Weil manchmal gibt es Patienten, die sagen, ja, wenn ein kleiner Resthöcker besteht, das stört mich gar nicht. Und wenn er dann doch auftritt, ungeplanterweise, stört er sie dann doch irgendwie ein bisschen. Weil der Rest dann vielleicht vermeintlich perfekt oder ideal ist und dann doch etwas da ist, das vielleicht stören könnte. Wobei ein kleiner Makel nicht unbedingt negativ sein muss. Also es gibt auch genügend Patientinnen, wo vielleicht ein kleiner, ich nenne es lieber Imperfections als Makel. Makel ist kein sehr nettes Wort. Imperfection klingt ein bisschen feiner und als sowas kann man es auch mal betrachten. Eine kleine Habenheit am Nasenrücken, darüber sagen viele Patienten, na, eigentlich ist es mir egal. Ich denke nicht mehr an die Nase. Ich habe das Thema abgeschlossen. Es sieht für mich dadurch sehr natürlich aus. Ich mag das. Da muss ich nichts tun. Das kann es auch geben. Absichtlich so etwas zu hinterlassen, ist eher nicht so einfach, weil wie viel ist richtig dann auch? Ja, was wünschen die Patienten? Es ist schwer zu erklären, auch in der Kommunikation, wie viel Resteigenheit passt denn auch? Das bedeutet, warum tritt es trotzdem auf? Weil wir die Heilung nicht so 100% kontrollieren können. Das ist das, wonach wir immer streben, Kontrolle in der Nasenchirurgie. Wir haben sie niemals 100%ig und deswegen kann es manchmal kleinere Abweichungen vom Operationsergebnis vom geplanten geben. Dass manchmal eine Konsequenz hat oder manchmal keine Konsequenz hat, wenn man sagt, meine kleine Eigenheit, die geblieben ist, die mag ich.
Gibt es aber auch zum Beispiel Ergebnisse, bei denen Menschen dann sagen, irgendwie sehe ich einfach nicht mehr nach mir selbst aus?
Habe ich auch schon gesehen, aber zum Glück nicht bei meinen Patientinnen. Der Grund ist der, dass ich sehr, meiner Meinung nach, sehr gewissenhaft aufkläre. Bei der Beratung für die Nasenoperation verwenden wir auch eine 3D-Simulation, wo ich den Patienten und Patientinnen Schritt für Schritt erkläre, was ich tue, was dieser Schritt zur Folge hat, was die Veränderung an dieser Stelle der Nase für eine Konsequenz für den anderen Teil der Nase hat. Und manchmal ist es sinnvoll, auch diesen zu verändern, obwohl er nicht im Kopf der Patienten ist. Zum Beispiel, wir haben einen Nasenhöcker, wir tragen ihn ab, das simuliere ich. Und plötzlich sieht die Spitze nicht mehr passend dazu aus. Und bevor wir darüber gesprochen haben, hat die Patientin die Spitze gar nicht gestört. Aber plötzlich könnte sie zum Thema werden. Das heißt, ich erkläre, manchmal sind mehr Schritte notwendig, damit es harmonisch ist dann auch. Dadurch bekommen die Patienten schon ein Bild von sich, wie die Nase aussehen könnte nach der Operation. Und dann sehen sie sich und sagen, ja, okay, ich sehe gar nicht so anders aus. Damit komme ich zurecht. Das passt für mich. Eigentlich sieht das gut aus. Das hätte ich gerne. Hin und wieder kommen auch Patienten zu mir, die an anderen Orten eine Operation hatten und dann darunter leiden, dass sie sagen, ich bin aufgewacht und ich habe dann die Schiene runterbekommen dann auch und ich erkenne mich nicht wieder. Ich komme damit schwer zurecht. Kann man irgendetwas tun? Da muss man manchmal Zeit vergehen lassen, bis alles sozusagen fertig, gereift, geheilt ist und die Begründung sich darin, dass vielleicht nicht gut genug über die Nase gesprochen wurde, nicht gut genug erklärt wurde, was sich alles ändert an der Nase, weil eine Patientin vielleicht kommt und sagt, ja, ich hätte gerne nur den Höcker weg und würde gerne besser Luft bekommen und der Chirurg hat gesagt, ja, ich mache dir eine schöne Nase und das passt dann schon so und plötzlich ist die Spitze so hoch oben, weil er es vielleicht gut gefunden hat oder warum auch immer. Nur die Patientin hat nicht damit gerechnet.
Aber da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass die 3D-Simulation auch viel mehr Ruhe reinbringt in ihren Alltag.
Das ist richtig. Also ich nutze das als ein Kommunikationswerkzeug. Es ist nicht der Blick in die Zukunft zu 100%. Das sage ich auch sehr deutlich. Es ist ein Plan, damit wir nicht sozusagen enden in der Situation. Ich sage, schauen Sie, das ist sie, die neue Nase, schön, oder? Und Sie sagen als Patientin, na, eh schön, aber eigentlich nicht das, was ich mir vorgestellt hätte. Davor soll uns die 3D-Simulation beschützen. Vor bösen Überraschungen, sozusagen. Ein Bild von sich bekommen. Fühle ich mich wohl damit. Das sehe ich als ein großes Thema von Patientinnen, die sich schwer tun, an das neue Aussehen zu gewöhnen. Und sprechen ist in dem Fall und zuhören auch das Wichtigste in dem Fall, um erklären, klar zu sagen, was sind die Grenzen, wo kann es hingehen, wie wird es aussehen. Daher habe ich das zum Glück bei meinen Patientinnen fast gar nicht. Hin und wieder tut sich mal eine schwer. Ich habe zwei Patientinnen in meiner ganzen Laufbahn im Kopf, die gesagt haben, na, ich habe schon ein halbes Jahr gebraucht, weil die Veränderung vielleicht für mich doch radikaler war, als ich es erwartet habe. Aber dann gibt es Kontrollen, man bespricht es und auch das war dann am Ende des Tages in Ordnung.
Ist total interessant, weil das wäre die meistgestellte Patientinnenfrage gewesen. Was mache ich, wenn ich es im Nachhinein bereue?
Wenn man,
haben wir das fast beantwortet, oder?
Wenn man die Sorge hat, dass man es bereut, sollte man es wahrscheinlich auch gar nicht machen. Idealerweise ist man überzeugt davon, was man tut. Man sollte sich sehr bewusst dafür entscheiden. Man muss auch bewusst wissen, es ist eine Veränderung und die muss man auch wirklich aus ganzem Herzen wollen. Unsicherheiten sind immer schwierig, weil sie verschwinden nach der Portion nicht gleich. Deswegen sollte man sehr reflektiert sein, gut aufgeklärt sein, bevor man wirklich den Schritt zur Portion wagt.
Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn mein ganzes Leben lang verbringt man mit einer Nase und plötzlich hat man eine andere, dass man sich schon auch an die neue gewöhnen muss.
Das ist richtig. Es ist ein Stress für die Patienten, weil wenn etwas nicht ganz so wird, wie vielleicht gewünscht, geplant, vorgestellt, was mache ich dann? Man kann nicht ein Kleidungsstück drüber anziehen. Ja? Wenn eine Brustoperation oder etwas anderes am Körper nicht so ganz perfekt wird, man sieht es auch nicht den ganzen Tag, es ist unter der Kleidung, man muss sie nicht verstecken, aber es ist zumindest nicht die ganze Zeit im Blickfeld. Ja? Dadurch sind Nasenoperationen auch sehr anspruchsvoll, auch im Umgang mit den Patientinnen, weil sie einfach, und das ist okay so, aber Stress haben, ja? Durch diesen ganzen Prozess. Das heißt, sehr sensibel, das Thema. Aber man wünscht sich ja auch eine Veränderung. Das heißt, man muss sich auch nochmal zurückbesinnen. Ja, aber eigentlich, das will ich ja. Deswegen mache ich das. Man darf Stress haben, ist okay. Es ist mein Job, dem Patienten das zu erklären und sie zu beruhigen auch und da einen guten Plan mit ihnen gemeinsam aufzustellen. Aber es gehört einfach ein Stück weit dazu, dass man Stress hat.
Sie haben ja vorher gesagt, dieser Confidence-Effekt tritt relativ rasch ein. Können Sie sich noch erinnern an ein Beispiel, das Ihnen ewig in Erinnerung bleibt oder geblieben ist?
Was den Confidence-Effekt betrifft, das sind die Gespräche vielleicht auch mal zu kurz, die wir haben, ja, um das ganze Leben zu fassen, was hat sich geändert. Ich beobachte es einfach plötzlich immer an den anderen Haaren, den anderen Frisuren, den Haarfarben, dem Make-up und so. Es ist ganz lustig zu beobachten, wie sie dann experimentieren, die Menschen dann auch. Das ist etwas, was immer wieder auch stattfindet. Nicht bei allen, bei manchen zumindest. Und da gibt es jetzt auch nicht so diesen einen ganz besonderen Fall, wo ich sagen kann. Aber es gibt schon auch Dinge, an die ich mich gut erinnere, weil sie schön sind auch, wenn eine Patientin mir mal gesagt hat, nach der Operation hätte ihre Mutter zu ihr gesagt, jetzt siehst du aus, wie du bist. Und das sind schon Dinge, über die ich mich sehr freue, weil ich damit schon auch was verändert habe. Und das ist dieses Strahlen, das in den Menschen plötzlich dann aufkeimt, zu sehen. Und das sind so Kleinigkeiten in meinem Alltag und die sind schön, über die freue ich mich.
Das heißt, diesen Confidence-Effekt gibt es wirklich?
Ja.
Nun kommen wir zum einen unserer letzten Blöcke Last Insights. Wir würden noch gern auf Sie persönlich zu sprechen kommen. Was hat die Rhinoplastik Sie über Menschen gelehrt, womit Sie am Anfang Ihrer Karriere nie gerechnet hätten?
Was ich beobachte über die Jahre ist, dass eine Rhinoplastik, eine Nasenprotion für die Menschen sehr viel verändern kann. Aber es kann nicht immer glücklich machen. Das bedeutet, wenn man generell eher ein unzufriedener Mensch ist, und die gibt es halt auch, ja, und sich schwer tut, Positives zu sehen, anzuerkennen, dann wird man auch mit einer noch so vermeintlich perfekten Nasenoperation kein glücklicherer Mensch. Das betrifft, glaube ich, aber alle ästhetischen Operationen. Bei der Nase ist es nochmal ein größeres Thema, weil es eben so ein zentraler Punkt unseres Gesichtes ist. Das heißt, was habe ich gelernt? Man kann mit noch so erfolgreichen Operationen nicht alle Menschen glücklich machen. Ja, es muss schon von innen kommen auch, ein wenig.
Nach all den Jahren, was berührt Sie heute mehr? Ein perfektes Ergebnis oder ein glücklicher Patient?
Natürlich freue ich mich über den glücklichen Patienten, die glückliche Patientin immer, das ist das Ziel. Bin ich immer zufrieden? Nein, bin ich nicht. Ja, ich finde immer etwas, was ich gerne noch besser hätte. Das heißt, das perfekte Ergebnis ist für mich persönlich schon das, was ich gerne hätte, damit es mir gut geht auch. Aber ich freue mich mit den Patienten, wenn sie glücklich sind.
Gibt es Momente vor einer Operation, wo Sie noch kurz innehalten?
Wenn ich neue Sachen mache, hin und wieder mal. Weil ich operiere jetzt die Dinge anders, als ich sie vor 5 Jahren operiert habe. Ich operiere sie anders, als sie es vor 10 Jahren waren. Das ist aber auch normal, weil wir wollen uns ja weiterentwickeln als Chirurgen. Wir wollen besser werden, wir wollen sicherer werden mit unseren Ergebnissen, stabiler, mehr Kontrolle haben. Deswegen muss man manchmal die Dinge auch ändern, weil es ist nie eine Methode die perfekte. In dem Moment, wo wir sie tun, ist sie die perfekteste, die wir haben vielleicht. Aber wir können immer noch etwas verbessern. Versuchen wir zumindest. Und da muss man manchmal neue Dinge ausprobieren. Und man trägt eine Verantwortung auch bei den Operationen. Das heißt, es gibt eine Erwartung auch. Und natürlich alles, was neu ist, hat auch vielleicht ein kleines Restrisiko, dass es nicht so perfekt wird, wie man es gerne hätte. Und das kann manchmal schon auch für uns Chirurgen ein wenig stressig sein. Aber es ist nicht so, dass wir zittern und völlig aufgeregt sind. Aber es gibt so ein bisschen mehr Spannung vielleicht im
Körper. Aber diese Verantwortung, also das klingt schon sehr, sehr anstrengend auch. Wie gehen Sie damit um? Schafft man das im Laufe der Jahre besser wegzustecken?
Man wird lockerer natürlich, weil man mehr Erfahrung hat. Ja? Das bedeutet, angenommen, ich probiere jetzt tatsächlich etwas Neues aus, also ich mache keine Experimente, aber es sind halt neue Methoden, die jemand anderer vielleicht entwickelt hat und die etabliert vielleicht in einer kleinen Gruppe von Chirurgen ist, und dann muss man da auch sich mal drüber trauen. Nur wenn es dann nicht so wird, während der Operation, wie ich es gerne hätte, habe ich zumindest jetzt mein Werkzeug, um es in Ordnung zu bringen, auf meine Art und Weise, wie ich es sonst gemacht habe, dass es trotzdem ein gutes Ergebnis ist. Das heißt, man wird lockerer, je mehr Erfahrung man bekommt, weil man mehr Werkzeug in seinem Koffer hat als Chirurg, wie man die Dinge löst und regelt und nicht allzu sehr ins Schwimmen kommt dabei. Aber es ist trotzdem auch für uns als Chirurgen ein stressiger Moment manchmal. Eben weil wir Verantwortung tragen. Gerade finde ich umso mehr bei den Gesichtsoperationen, weil wenn etwas nicht passt, es ist im Gesicht. Es ist nicht mal ein wenig versteckbar. Ja. Es ist vielleicht nicht immer reversibel, aber es würde eine neue Operation vielleicht bedeuten, um etwas in Ordnung zu bringen. Das kommt hin und wieder vor, dass man das generell auch braucht, eine Nachoperation, weil wir eben so Dinge wie Heilung nicht 100% kontrollieren, aber wir wollen es einfach auch am liebsten nicht brauchen.
Wenn morgen Ihre eigene Tochter zu Ihnen käme und sagen würde, Papa, ich wünsche mir eine Nasenkorrektur, was wäre das Erste, worauf Sie achten würden?
Ob das, was Sie stört, für mich erkennbar ist, sozusagen. Und wahrscheinlich werde ich die Nase schon lang genug angeschaut haben dann. Würde nie etwas zu ihr sagen, wenn sie kein Thema mit der Nase hätte, nur weil ich als Chirurg, als Nasenchirurg das alles zerlegen und analysieren könnte. Das würde ich wahrscheinlich mal schauen, okay, was beschäftigt sie wirklich und von wem sie sich operieren lassen wollen würde.
Könnten Sie das selber machen? Weil da spalten sich ja die Meinungen. Es gibt Chirurgen, ja, die sagen, sie machen das, und es gibt Chirurgen, die sagen, sie könnten.
Es gibt die, die das kategorisch ablehnen. Das tue ich nicht. Also ich habe schon verschiedenste, nennen wir es mal so, mir nahestehende Menschen operiert auch, wenn ich der Meinung bin, dass ich das sehr gut kann und sehr gut mache und ich das Gefühl habe, da sind sie damit auch bei mir richtig aufgehoben. Das ist mal nicht so wird vielleicht wie geplant, weil wir Heilung und diese Dinge, wie wir schon erwähnt haben, auch haben. Das betrifft aber nicht nur mich. das betrifft andere auch. So muss ich halt mit der Verantwortung umgehen, dass es an mir dann auch liegt, das in Ordnung zu bringen. Damit kann ich umgehen. Also das kann ich. Ja. Aber ich muss natürlich überzeugt sein davon, dass ich das, was ich tun muss, auch entsprechend gut kann. Wenn ich etwas tun müsste, wo ich vielleicht nicht so erfahren oder versiert bin, obwohl ich es vielleicht schon gemacht habe, aber ich denke mal, eigentlich, ich mache es zu selten, dann würde ich sie woanders hin empfehlen.
Ja. Was würden Sie Menschen über Schönheit mitgeben, dass sie selbst erst im Laufe der Jahre verstanden haben?
Schwierige Frage. Kann man wahrscheinlich sehr philosophisch beantworten. Schönheit liegt für mich eher in einer gewissen Ausstrahlung und nicht an gewissen Maßen. Also man kann sie zwar vermessen, aber diese Regeln gelten nicht für alle Menschen. Diese Maße sind alles individuelle Zusammenspiele von unterschiedlichen Attributen, Faktoren und Geschmäcker sind unterschiedlich. Was ist schon Schönheit? Also kann man wahrscheinlich sehr, sehr lange Bücher darüber schreiben. Für mich ist es so, wenn ich Patienten operiere, und ich habe natürlich mit dem Thema Schönheit ständig zu tun, dann gibt es einerseits ein Auge von mir, das analysierend ist, ein bisschen zerlegt, aufteilt, analytisch ist. Und dann gibt es auch, Augen kurz zu, Schritt zurück, schauen, wie wirkt's, schaut schön aus, passt. Ja, obwohl wir vielleicht, was Schönheit in Maßen betrifft, vielleicht nicht perfekt sind. Aber es kommt noch davon, was zwischen den Zeilen so stattfindet. Wie strahlen die Augen, wenn man eine Lidoperation hatte? Muss da überall jeder Hautanteil perfekt sein? Nein, wenn der Ausdruck stimmt, dann ist es schön. Ja, das heißt, Schönheit, ja, gibt es, aber wir können sie nicht wirklich immer auf ein Maß bringen. Ist auch nicht notwendig. Das Bauchgefühl muss stimmen.
Kommen wir zu unserem letzten Block, Quickfire. Sie kennen das Spiel bereits. Ja. Bitte ausschließlich mit Ja und Nein und wenn möglich ganz spontan antworten.
Und auch keine Hinzufügungen.
Nein, keine Eins. Okay. Schauen Sie Menschen automatisch zuerst auf die Nase?
Nein.
Haben Sie schon einmal heimlich gedacht, diese Nase hätte Potenzial und nichts gesagt?
Ja.
Können Sie einen Film schauen, ohne Gesichter zu analysieren?
Ja.
Ist Humor attraktiver als Symmetrie?
Ja.
Selbstbewusstsein schöner als Perfektion?
Ja.
Kann ein Gesicht gerade wegen kleiner Unregelmäßigkeiten besonders schön sein?
Definitiv ja.
Haben Sie schon einmal jemanden kennengelernt und gedacht, das ist eine natürliche Schönheit?
Müsste ich jetzt sagen, meine Frau.
Natürlich. Ja, Entschuldigung.
ja.
Macht Social Media Ihren Beruf manchmal schwieriger?
Jetzt würde ich gerne Jein sagen, aber Jein wäre dann, wenn ich mich entscheiden müsste, die richtige Antwort.
Gibt es Menschen, die schöner werden, je älter sie sind?
Ja.
Haben Sie schon mal eine Nase operiert und sich danach gedacht, genauso war sie gemeint?
Leider nein.
Sind plastische Chirurgen privat manchmal anstrengende Perfektionisten?
Ich nicht, nein.
Würde das Ihre Frau auch so beantworten?
Bestimmt, ich bin überzeugt.
Würden Sie lieber natürlich altern, als perfekt auszusehen?
Das heißt, ich sehe perfekt und sollte lieber natürlich...
Also ja.
Ich sehe perfekt aus, ja. Okay, ja.
Glauben Sie, Schönheit beginnt manchmal genau dort, wo Menschen aufhören, perfekt sein zu wollen?
Ja, absolutes Ja.
Herr Dr. Krill, vielen herzlichen Dank.
Hat mich
sehr gefreut. Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge.
Ja, ich mich auch.
Bis bald.
Sehr gut.
Das war Aesthetic Insights. Gespräche, die unter die Haut gehen. Danke, dass Sie heute dabei waren. Haben Sie Fragen oder Themenwünsche? Schreiben Sie uns gerne. Alle Infos finden Sie in den Shownotes. Ich bin Viktoria Einetter. Bis zum nächsten Mal. Schönheit ist dann am stärksten, wenn sie natürlich bleibt.